Thema, How to Commit, nachvollziehbar Git-Historien. Erstmal mal, wer nutzt alles Git? Oder wer nutzt kein Git? Wer traut sich jetzt gerade nicht zu melden? Gut, ich mag das ja immer so, also generelles Thema halt eben, dafür seid ihr auch hier. Warum, wie man Git-Historien so macht, dass sie nachvollziehbar sind. Und ich fange das Ganze gerne mit so einem XKCD an und ich denke, der ist ganz gut passend zu dem Thema. Bitte? Achso, eins vorneweg. Ich mag es mehr so, Fragen direkt zu haben und nicht erst später. Also könnt ihr euch ruhig kurz melden und dann passt das meistens zum Thema. Genau, also stand schon mal vor so einem Punkt, wo er dann am Ende irgendwas reingetippt hat. Hauptsache, es steht was drin. Gut, ein paar trauen sich jetzt immerhin. Aber dafür seid ihr ja hier, um zu lernen, wie es richtig geht. Und entsprechend hoffe ich, dass ihr da ein bisschen was mitnehmt. Ich kenne das Problem ja auch, vor allem wenn das dann irgendwelche Sachen sind, wo ich selbst dran arbeite und hinterher dann merke, okay, da hätte ich vielleicht mal ordentlich was schreiben sollen. Also ich bin jetzt auch nicht immer das beste Beispiel. Ich bringe auch keine Beispiele, wo ich ein gutes Beispiel bin. Also ich bin stets bemüht, wie man so schön sagt. Genau, kurz aber so ein bisschen den Talk. Ich habe zwar Git hingeschrieben, geht aber weniger um Git selbst, sondern mehr so um die Techniken und um wie man so richtig committet. Das kann man theoretisch auch mit anderen Versionskontrollsystemen machen. Da es ja scheinbar keiner nutzt, ist das alles gut. eben warum, wieso, weshalb und eben Diskussionen und Fragen halt sofort. Kann gerne mal ein paar Worte einwerfen, wenn jemand Anmerkungen hat. Genau, prinzipiell Versionsverwaltung mit Git. Zusammenarbeit im Team sollte, glaube ich, den meisten dann klar sein, wenn sie es schon eben nutzen. Und man möchte ja eben Änderungen beitragen. Und die meisten tragen zwar Änderungen bei, die können das zu dem Zeitpunkt dann zwar auch nachvollziehen, wenn man sich das Diff auch dazu anguckt. Aber wenn man sich das ein paar Wochen später anguckt, dann ist das halt wieder normaler Quellcode, wo man dann nicht mal weiß, was man getan hat. Und deswegen geht es hier halt eben um die Nachvollziehbarkeit des Ganzen. So, fangen wir erstmal generell so ganz allgemein an. Was ist ein Commit und woraus besteht das? Prinzipiell hat man ja irgendwelche Änderungen im Quellcode. Das kann Software sein, das kann Textdateien sein. Ich packe eigentlich fast alles in ein Git-Repo, was irgendwie versionierbar ist. Vor allem halt irgendwas mit Text. Dann hat man ja hoffentlich eine gute Commit-Message, wo drin steht, was man geändert hat. Und dann hat man noch Metadaten, woraus man was rausziehen kann. Mit dem letzten Punkt fangen wir jetzt auch erstmal an. Nämlich mit den Metadaten. Und da erstmal die Frage, was sind denn überhaupt Metadaten? Und da gibt es eigentlich diese vier Punkte, nämlich Autor, Committer, den Zeitstempel und welche Dateien man hinzugefügt hat, entfernt hat bzw. verändert hat. Wer fragt sich gerade, was der Unterschied zwischen Autor und Committer ist? Ein paar Leute, gut. Die anderen können es einfach mal kurz erklären. Genau, also der Autor ist der das geschrieben hat. Wenn man sich zum Beispiel irgendwie sowas wie den Linux-Kernel oder sowas anguckt, dann ist halt, wenn ich jetzt was am Linux-Kernel machen wollen würde oder könnte, dann würde ich zwar eine Änderung machen, wäre dann auch der Autor der Änderung, aber committen würde das jemand anders, der die Rechte dazu hat. Das ist ein entsprechender Committer. Wenn man das in seinem eigenen Repo irgendwie macht, dann ist es meistens beides das Gleiche. Wenn man aber zu irgendwelchen anderen Repositories was beiträgt, wo man keine Schreibrechte zu hat, dann ist das entsprechend, ist das halt eben getrennt. Genau, Zeitstempel ist eigentlich auch klar, was das ist und hinzugefügte und entfernte Dateien auch. So, das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus, ich hoffe, man kann das erkennen, also zumindest da kann man es halbwegs erkennen. Entsprechend haben wir, wo ist meine Maus? Da. Haben wir hier halt eben die Commit-ID, hier habe ich jetzt mal nur den Autor gemacht, das bin entsprechend ich. Commit-Datum und die Commit-Message und dann entsprechend noch Metadaten. Wenn man git log --stat zum Beispiel aufruft, dann sieht man die Änderungen, die an welchen Dateien Änderungen gemacht worden sind. Hier habe ich ein paar Dateien zugefügt für die Präsentation selbst. Und entsprechend sehe ich dann auch, wie viele Zeilen angepasst wurden. Mit gitlog-p zum Beispiel würde ich dann halt auch sehen, welche Änderungen in dem Commit selbst gemacht wurden. Das nur so mal reingeworfen. So, den zweiten Punkt, den ich vorhin hatte, waren die Änderungen im Quellcode, die man so gemacht. Und dazu gibt es zwei Punkte, wie eine Änderung, also wie ein Diff aussehen sollte. Und das ist eigentlich relativ einfach, nämlich so klein wie möglich und so groß wie nötig. Erstmal nochmal kurz eine andere Frage. Wer ist hier Softwareentwickler? Wer ist irgendwie Systemadministrator oder sowas ähnliches? Wer ist irgendwas anderes? Gut. an die Softwareentwickler. Ja, ist ja auch nicht falsch. Vor allem an die Softwareentwickler, die ja scheinbar den ganzen Tag oder mehr oder weniger den ganzen Tag nur was entwickeln. Wie oft macht ihr einen Commit? Wer macht einmal am Tag einen Commit? Und einer hat sich gemeldet, zumindest habe ich es gesehen. Und dann packst du dann einfach alles rein, was du in den Tag gemacht hast, oder?
Ja, ich wünsche es anders, aber das liegt dann auch über Wohnzimmerfirmen arbeiten.
Würde ich gerne hören später, was das denn genau ist. genau, wer macht irgendwie 2, 3 Commits? Und wer macht irgendwie gern auch mal 10? Und genau, und so, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, so klein wie möglich und so groß wie nötig. Und ich sage dann halt immer, womit man ganz einfach sehen kann, was ein Commit ist, immer eine logische abgeschlossene Änderung. Wenn ihr in der Commit-Message schreiben müsstet, irgendwas bla bla und dies oder jenes umgesetzt, dann wisst ihr schon, okay, das wären vielleicht auch mal 2 Commits. Ist nicht manchmal nicht immer so einfach, weil es dann schwierig ist, weil es dann irgendwie zusammenhängt oder nicht. Kommen wir aber gleich so ein bisschen zu. Und so groß wie nötig ist eigentlich auch klar, warum. Weil wenn man dann irgendwie, ich weiß nicht, hat jemand von euch mal 300 Zeilen Commit oder halt irgendwie einen Tag, den ganzen Tag 500 Zeilen Code geschrieben, der schlägt schon die Hände vorm Kopf. Dann ist es natürlich schrecklich, eine Commit-Message dazu zu schreiben, die es aussagt, was gemacht wird, weil man da 10 verschiedene Sachen vielleicht geändert hat, oder? Genau, er weint schon. dazu kommen wir gleich. Ich denke, es ist klar geworden, nicht so, weil die Commit-Message soll ja beschreiben, was da drin, was gemacht wurde. Und wenn es zu viel gemacht wurde, dann ist es immer schwierig nachzuvollziehen und schwierig, kompakt zu schreiben, worum geht es denn. Dazu so ein genereller Hinweis, Commit früh und oft, also genau der Gegenteil von dem Kollegen von vorhin. Und eigentlich gerade auch schon gesagt, logische Änderung ist ein Commit. Und man kann hinterher immer noch mal aufräumen, weil manchmal hat man das ja doch irgendwie, ich habe jetzt an der einen Sache entwickelt, möchte noch was anderes ausprobieren, komme dann wieder zurück auf die erste Sache und nimm doch die andere Möglichkeit. Und wenn man dann immer wieder zurückspringen kann, dann ist das ja eigentlich auch ganz gut. Wie man das mit dem Rebase aufräumt hinterher, zeige ich dann auch noch. Nämlich jetzt. So. Genau. Dazu kommen wir so, man kann Änderungen innerhalb von einer Datei, also wer weiß überhaupt, dass man Änderungen zu einem Commit hinzufügen kann, beziehungsweise stagen kann, die ohne die ganze Datei, also alle Änderungen aus einer Datei hinzuzufügen. Also die anderen wissen nicht, dass man das teilen kann. Dann seid ihr gut, dass ihr hier seid. Nämlich dafür gibt git add-p und dazu mache ich mal ein Moment, das ist ein bisschen größer. Wo will ich denn rein? Gehe ich mal hier rein. Was mache ich da? Ich mache mal das hier auf. Ein ganz einfaches Beispiel, einfach mal 2 Kommentare reingehauen. Und wenn ich jetzt einen Git-Status mache, solltet ihr immer ausführen. Das sage ich immer jeden Leuten, Git-Status ausführen, weil man dann sieht, was man geändert hat. Und entsprechend noch ein Git-Diff. Da sieht man jetzt eben diese 2 Änderungen, eins weiter oben und eins weiter unten. Ich möchte jetzt aber nur alle Work-in-Progress-Kommentare stagen. Und dafür git add-p und möchte das andere aber halt in einem weiteren Commit haben. Wenn ich jetzt git add-p mache, da kommt jetzt so eine Abfrage. Und wie man sieht, ist das jetzt gerade noch nicht so praktisch. beziehungsweise habe ich hier beide Änderungen drin. Und jetzt steht hier eben, kann auch jeder lesen, hoffe ich. Nicht so gut? Größer oder wegen der Farbe?
Markier's mal.
Also hier unten, ja gut, hier unten steht als Stageless Hunk. Hunk ist ein Häppchen, Stückchen oder Brocken, glaube ich. Und dahinter stehen diverse Buchstaben wie Y, N, Q, A, D, S, E und Fragezeichen. Und da ich jetzt gerade nicht weiß, wie es weitergeht, mache ich erstmal ein Fragezeichen. Und dann stehen hier direkt auch die Hilfe drin, was man mit der Änderung machen kann. Wir wollen, ich hatte ja vorhin gesagt, ich möchte das beides getrennt in einen Commit packen. Und das heißt, Y ist jetzt halt doof, ich möchte das nicht alles komplett stagen, weil es mir noch zu groß. Bei diesem Beispiel ist es natürlich zu einfach. Minus N wäre dann entsprechend nicht. Quit will ich jetzt auch nicht. A macht dann nochmal ein paar andere Sachen. Was ich jetzt aber erstmal machen will, ist Split, weil dann versucht er das aufzuteilen. Und jetzt zeigt er mir nur noch eine Änderung an. Wenn ich das jetzt hinzufüge mit dem Y, kommt dann die nächste Abfrage, ob ich das nächste auch nochmal stagen möchte. Da drücke ich jetzt mal Nein. Und wenn ich jetzt mal Git Status mache, dann habe ich jetzt den Fall, dass ich sowohl was zum Staging-Bereich hinzugefügt habe, als auch nicht hinzugefügt habe. Und das ist hilfreich oder wichtig, wenn man dann halt aus einer Datei mehrere Änderungen in verschiedenen Commits packen möchte. Soweit grundsätzlich klar geworden? Gut. Genau, weil ich kann ja jetzt Git Diff machen. Git Diff zeigt mir immer nur die Änderung zwischen Arbeitsverzeichnis und Staging-Bereich an. Und mit Git Diff Stage zeigt er mir entsprechend die andere Änderung an, die im Staging-Bereich drin ist und noch nicht committed wurde. Und jetzt könnte ich halt zwei verschiedene Commits machen in derselben Datei. So, das mache ich mal eben. Jetzt mache ich die besten Commit-Messages. So, wenn ich mir das Log jetzt angucke, dann habe ich hier einmal WEP und WEP2. Und ich hatte jetzt hier in meinem als zweiten Punkt, komm jetzt nachträglich verändern mit Git Rebase-I. Wer kennt Git Rebase-I? Gut, also ich würde sagen die Hälfte. Genau, also ich würde es mal annehmen, die andere Hälfte kennt es nicht. Entsprechend werde ich es jetzt auch klären. Da kann man verschiedene Sachen mitmachen, nämlich die Historie nachträglich verändern. Dadurch, dass ich jetzt diesen Branch nicht gepusht habe, zu keinem Repo geschoben habe und ich nur daran alleine arbeite, kann ich das problemlos machen. Und ich möchte jetzt mit Git Rebase-I ist der interaktive Rebase. Und da kann ich verschiedene Sachen machen, wie Commits zusammenfügen, Commits aufteilen, Commits droppen, Commits zusammenfügen. Und wenn ich jetzt mit Git Rebase-I head tilde 2, kann ich dann angeben, okay, also Großbuchstaben head ist immer, für die es nicht wissen, immer der Commit, auf den man gerade ausgecheckt ist. Also quasi der aktuelle Stand. Und mit tilde 2 kann ich angeben, die letzten beiden Commits bitte beachten. Und wenn ich jetzt mal Enter drücke, da kommt so ein Editor auf, wo erstmal drei Sachen drinstehen, nämlich erstmal ein Wort, nämlich pick, eine Commit-ID und dann auch die Commit-Message. Das waren die beiden Commits, die wir vorhin gemacht haben. Und ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten, um diese Historie nachträglich anzufassen. Weil ich könnte jetzt sagen, okay, ich schmeiße jetzt was raus. Ich könnte jetzt aber auch sagen, ich füge die jetzt irgendwie zusammen. Oder ich möchte auch nachträglich was zu diesen Commits hinzufügen. Und hier stehen auch entsprechend die Befehle drin, die man ausführen kann, um die dann entsprechend wieder, um entsprechende Aktionen auszuführen. Im Standard, wenn ich das jetzt zumachen würde, wird erstmal nichts passieren, weil steht pick drin. Und bei pick steht in Zeile 7 Commit verwenden. Dann wird es einfach verwendet, es wird keine Änderung gemacht. Bleibt alles so, wie es ist. Reword ist eigentlich auch relativ simpel. Commit wird auch verwendet. Allerdings würde er jetzt hingehen und sagen, okay, ich kann jetzt die Commit-Beschreibung, also die Commit-Message, verändern. Das mache ich jetzt mal beim zweiten. Die erste lasse ich so, wie es ist. Die zweite verändere ich jetzt. Schließe das eben. Dann öffnet sich wieder der Editor für die Commit-Message des zweiten Commits. Und ich kann entsprechend anpassen, des zweiten Commits und dann hat er den interaktiven Rebase durchgeführt. Wenn ich jetzt mit git log-p nochmal reingucke, dann sehe ich jetzt, dass die Commit-Message angepasst wurde. Und da gibt es noch viele andere Sachen mit den interaktiven Rebis. Ich werde jetzt nicht alles zeigen, weil das relativ... Also ansonsten wären wir noch in 2 Stunden hier. Gibt es aber auch noch so schöne Sachen wie Squash und Fix-Up, wo es dann halt eben zusammengefügt wird. Oder auch eben, was kann ich noch machen? Oh, Label und Reset kann ich auch noch nicht. Dass man Edit zum Beispiel machen kann, wenn man nachträglich zum Commit was hinzufügen, also nachträglich bearbeiten möchte, der halt mittendrin ist. Und das sind so beides, ist also soweit klar geworden, was ich zeigen wollte. Kein Nicken. Jetzt kommt Nicken, sehr gut. Die, die nicht genickt haben, können gerne später nochmal zu mir kommen. Ich laufe hier noch ein bisschen rum, ein paar Stunden. Kann ich das gerne nochmal ein bisschen in Ruhe machen. Das sind beides so Befehle, also git-add-p und git-rebase-i, um nachträglich die Git-Historie zu verändern. Ich kann jetzt mal einfach einen Squash machen. Was sagt dabei Squash? Commit verwenden, aber mit vorigen Commit vereinen. Und da stellt sich halt die Frage, was passiert mit der Commit-Message, die wir nachträglich gemacht haben. Und dann öffnet sich halt ein neuer Editor und dann stehen dann beide Commit-Messages drin. Und dann könnte ich genau das machen, was ich euch gesagt habe, ihr sollt das nicht tun, nämlich ein Plus oder Und verwenden. Und kann dann hier die Commit-Message entsprechend nachträglich anfassen. Und jetzt habe ich halt nur noch einen Commit und da ist dann wieder beides drin. Und das ist zum Beispiel dann hilfreich. Das passiert neben mir nämlich häufig, dass ich dann irgendwie sehe, okay, ich habe da jetzt irgendwie einen Tippfehler irgendwo in der Methodenbeschreibung zum Beispiel drin und möchte dann nachträglich an diesem Commit was verändert haben. Dann springe ich da eben zurück und verändere dann den Commit nachträglich, damit das halt richtig stimmt. Weil nichts ist nerviger, als wenn man dann erstmal sieht, okay, es wurde was eingeführt, dann wurde es nochmal geändert und dann wieder was verändert und dann ist das alles ein bisschen schwierig. Hierzu irgendwelche Fragen bisher? Ja. Ja.
Dann könnte man sagen, okay, ich könnte ja noch einmal die Konfigurationsdatei ändern, wenn ich das neue Feature implementiert habe, dass ich dann auskommentiert oder nicht eine Zeile in der Config-Datei hinzufüge und ich könnte auch noch die Doku erweitern.
Ja.
Würde das, ja, da kann man gut diskutieren, soll das in einem Commit oder in mehrere?
Es kommt drauf an. Achso, ja, stimmt. Der erste Hinweis habe ich wieder vergessen. Achso, genau. Wichtig ist, wenn man einen Commit macht, dass man auch gucken sollte, dass er sich auch immer kompilieren lässt. Weil da kann man auch so lustige Sachen wie Git Bisect zum Beispiel nutzen, um Fehler im Code zu finden. Jetzt habe ich ja wirklich die Schrage vergessen. Ob man dann irgendwie Doku, wenn man was am Code geändert hat und dann noch irgendwie in der Doku ändern muss. Oder Config-Dateien. Es kommt wirklich darauf an, wie das Projekt letztendlich ist, weil ich würde zum Beispiel dann für die Implementierung ein Commit machen und für die Doku ein Commit, weil wenn ich dann durch die Historie gucke und vorne steht Doku, Doppelpunkt, irgendwas eine Änderung und darunter steht dann halt entsprechend noch die Implementierungsänderung, dann macht es halt Sinn, das getrennt zu machen. Manchmal macht es aber auch eben Sinn, das zusammenzufassen, weil eben in dem einen Commit, wenn man dann stehen bleibt, die Doku noch nicht da ist, noch die alte Doku drin ist, gibt es keine richtige Lösung quasi.
Nur als Einwurf, wenn man sich jetzt an den Commit anschaut, als Review zum Beispiel, hier wird es bevorzugen, wenn die Doku schon drin ist, weil eben mir das dann hilft, diesen Commit zu verstehen, womöglich.
Mhm. Ja, yeah, das ist nicht so. Der Hinweis war so mehr, dass es eventuell bringt, da wirklich in einen Commit zusammenzufassen. Also wenn zum Beispiel die Doku innerhalb von der Methode ist, die man gerade geschrieben hat, dann würde ich es halt direkt zusammenfassen. Wenn es aber getrennte Doku ist, die irgendwie aus einem PDF generiert oder sowas, dann ist es vielleicht wieder was anderes. Es kommt also immer darauf an, wie gerade das Projekt aussieht. Was ich euch jetzt bisher erzählt habe, war so mehr so, ja, wie der Inhalt ungefähr so aussehen soll. Wir kamen jetzt aber noch nicht zu den Commit-Messages. Und das ist nämlich der zweite Punkt, nämlich einmal die Änderung möglichst klein übersichtlich zu haben. Da ist noch ein Hinweis.
Ich habe eine Frage zu den Hinweisen auf Split des
Ja, also die Frage war, wie man die Hangs weiter aufsplitten kann, weil ich hatte ja vorhin einfach nur S gedrückt für Split und dann hat er das ja richtig aufgeteilt. Das geht halt nicht immer oder macht er auch nicht immer richtig. Ich weiß jetzt gerade nicht im Kopf, ich könnte jetzt aber nochmal... Ah ne, Moment, ich bin gerade ganz woanders. Also git add-p. Genau, wenn ich jetzt split s drücke für split, dann hatte ich hier die erste Leerzeile, aber die zweite nicht. Und ich könnte jetzt mit e den Hang händisch anpassen. Und dann sieht man jetzt hier entsprechend den Plus für die leere Zeile. Ich habe jetzt kein gutes Beispiel parat, womit ich dir das gut zeigen könnte, aber man kann entsprechend, wenn man sich die Kommentare drunter liest, man müsste dann entsprechend die Sachen, die man nicht drin haben, möchte mal auskommentieren, die entsprechenden Zeilen, und dann würde nur die Sachen in den Hang reinkommen, den man entsprechend nicht, der einkommentiert ist. Aber wie gesagt, ich habe gerade kein passendes Beispiel zur Hand. Ich muss mal langsam auf die Zeit achten. Genau. Genau, kommen wir jetzt zu den Commit-Messages. Und da hatte ich jetzt ein schönes ausgesucht, das fiel mir bei Twitter auf. Könnt ihr das mal kurz lesen, war so ein gutes Beispiel, wo der Debian Project Lead mal geschrieben hat, der hat 4 Stunden war am Rumhacken und hat eine 30 Zeilen Commit Message geschrieben und es war letztendlich nur ein Einzeiler gewesen, die Änderung. Und das klingt erstmal total absurd, macht aber ja manchmal total Sinn, ohne jetzt, dass ich jetzt weiß, welche Änderung das jetzt war. Weil wenn man jetzt 4 Stunden an einem One-Liner gesessen hat, weil das vielleicht irgendwie eine komplexe reguläre Ausdruck ist oder halt der irgendwie die Konsequenz davon irgendwie ein Fehler war, dann ist das manchmal praktisch, dann auch eine ausführliche Commit-Message zu schreiben, warum das jetzt so aufwendig war. Und ich zeige jetzt auch mal ein schlechtes Beispiel. Und zwar das hier. Das ist mein Kollege Dirk, der läuft ja auch rum. Wenn ihr ihn ärgern wollt, der macht nachher auch noch einen Vortrag. Genau, der hatte mal in einem Repo gesehen, da hat er dann halt Commit-Messages gemacht, Working on Structure und das ganz oft. Und ich glaube, das waren irgendwie 30 Mal. Das war in dem Repo, war es auch was anderes, weil der musste dann halt irgendwas committen und hinpushen und dann wurde es halt auf dem Server irgendwie gerendert oder kompiliert oder sowas und hat das so dargestellt. Und das ging dann immer nur mit einem Git-Commit und wenn man da irgendwas ausprobiert in einem Test-Repo, dann ist es auch völlig okay. Wenn man das aber in einem richtigen Projekt, sollte man entsprechend nicht machen. Das hat er hier auch nicht gemacht, aber einige machen dann halt immer so Update, Update, Update. Und dann ist das immer so, ja. Bitte?
Darf ich eine Frage? Wenn du ja. Zum Beispiel, also ich mache das zum Beispiel auch, weil ich habe Angst, dass mein Computer abstürzt und meine Festplatte kaputt geht.
Ja.
Und ich komme ein bisschen und pushe es auf den
Server. Ja. Ja.
Und ich denke, da macht es dann vielleicht Sinn, oder?
Also der Hinweis war jetzt, dass es manchmal Sinn macht, wenn man halt ständig die den Stand halt eben sichern will, ohne jetzt viel nachdenken zu müssen. Macht es auch, sofern man das jetzt nicht mit anderen teilen muss, ist es auch völlig okay, mache ich manchmal auch. Ja. Sollte man jetzt halt nicht in seinem Standardprojekt bei der Arbeit mit den ganzen Leuten machen, wenn man dann eben nicht mal sieht, was man gemacht hat. Nee, es gibt halt Fälle, weil das hier war jetzt auch nicht total blöd. Ja. Ja.
Das Ding dann fertig ist. Im Zweifel auch eine logische Einheit, die man auch wirklich pushen möchte.
Ja.
Eben das öffentliche Ding.
Ja.
Die gebe ich mir dann vor. Also ich kann ja 2 Remotes haben, mein privates, wo ich normalerweise ohne großen Aufwand eben meine Sicherung mache.
Ja.
Und dann das Public Repo, wo ich dann eben halt die öffentlich sichtbaren Sachen reinpushe. Dann gehe ich dann vor. Weil theoretisch könnte ich jetzt hergehen und sagen, ich fasse sie alle zusammen in einen Commit.
Ja. Ja, also die Anmerkung war, was man jetzt macht, also hier hat der Kollege ja dann ganz viele Commits gemacht und die gehören aber eigentlich irgendwie zusammen, wenn man halt irgendwie die Struktur rausprotestet, also so als wenn man jetzt, ich glaube das war auch irgendwie der Doku-Repository, wo dann teilweise die Einrückung der Überschriften und sowas gemacht wurde, wo man dann geguckt hat, wie es dann am besten aussieht. Und da macht es dann teilweise schon Sinn, eben wie mit Git Rebase -i dann am Schluss dann halt alles zusammenzufügen. und dann erst in das richtige Repo zu schieben, beziehungsweise das auf einem Branch zu machen und das dann eben zusammenzufügen, alles zu squashen, dann hat man nicht mehr 30 Commits, sondern ein Commit, wo dann entsprechend drin steht, was man gebraucht wird. Also, ja.
Ja? Das Debug-System erlaubt es ja auch, dass man seine Commits so lange verändert und man die Änderungshistorie gespeichert hat im Web-Interface und, oder auch auf der Shell. Die haben ja Clients dafür. Und wenn man es dann ins Hauptdepot tut, nachdem es gereviewt wurde und so weiter, kann man trotzdem nochmal im Web nachgucken oder auf der Shell nachgucken vom Geld, was denn alles passiert ist.
Ja. Genau, also der Hinweis war, dass man auch, wenn man jetzt, ich weiß, war wahrscheinlich GitHub oder GitLab, dann sieht man auch entsprechend, wenn man nachträglich die Commits angefasst hat, was die alten Stände waren, was die neuen Stände waren, entsprechend nach dem Review, dass es dann erst gemerged wird. Kommen wir zu ein paar weiteren schlechten Beispielen. Aktueller Stand ist so mein Favorit. Also einer meiner Favoriten, jetzt kommen so ein paar. Ich glaube, da muss ich nicht so viel erklären. Man weiß halt nicht, was gemacht ist. Man weiß nur, aktueller Stand zu dem Zeitpunkt hilft da nicht so viel weiter. Das hatte ich auch mal gesehen, a hard day's work. Das ist dann für den Kollegen hier vorne. Und hilft, du weißt dann zumindest, okay, ist auch ein aktueller Stand und es war ein harter Tag. Typo ist auch immer gut. Der Punkt ist, Typo ist auch auf den ersten Blick, habe ich mich natürlich jetzt so lustig gemacht, ist manchmal, ist aber trotzdem in dem Beispiel jetzt nicht unbedingt gut, also man kann es halt eben besser machen. Und zwar, was für ein Typo war das?
Ja.
Genau. Was war das? Ja, es kann ein Typo in der Variablenname oder im Quellcode sein oder in der Doku oder in der Methodenname oder. Und dann ist es halt einfach fixed Typo in Documentation oder sonst was. Deswegen ist Typo, klar, also mir geht es jetzt hauptsächlich um Repos, die von vielen gelesen werden, wo man im Team zusammenarbeitet. Wenn man jetzt alleine an einem Ding ist und irgendwie seine, wie ich neulich dann irgendwie Masterarbeit geschrieben habe, dann ist das halt völlig egal. Aber darum geht es halt eben. Fixed Bug ist auch schön. Da steht immer mehr drin als bei den anderen Sachen. Man weiß, ein Bug wurde hoffentlich gefixt, man weiß aber nicht welcher. Und Fixed Test ist auch gut. Gleiches Kaliber, das zeigt zumindest, es gibt Test. Hat auch nicht jeder. Updated Blafu ist auch toll. Blafu ist in dem Fall eine Dateiname. Ich fand es in der Uni manchmal toll, wenn dann so Leute dann keine Lust hatten, einen Git-Client zu installieren, das Web-Interface von GitLab genutzt haben und dann für jeden Commit einzeln für eine Datei händisch über den Browser hochgeladen haben und die Standard-Commit-Message stehen gelassen haben. Da stand dann immer updated, bla bla bla. Und man wusste halt nie, was sie getan haben. Und dann kamen immer so Hinweise wie, man könnte doch Dropbox verwenden, das wäre viel einfacher. Sage ich jetzt mal nicht weiter zu. Genau, Sync ist auch toll, ist genauso wie aktueller Stand. Und ein anderer Commit-Message ist zum Beispiel, das hatte ich auch früher mal gehabt, Testfall und Implementierung. Und dann halt so ein Hashtag oder so ein Hash und dann die Ticketnummer. Wer macht sowas in die Richtung? Ja, das ist, ist natürlich auch deutlich, ist unter schlechte Beispiele gemacht, ist nicht ganz so schlecht, aber ist auch nicht gut. Weil ich hatte dann manchmal bei einem Kollegen, da hat man noch kein Code-Review gemacht, hatte ein Kollege das auch mal so gemacht, Testfall und Implementierung. Das erste Ding, das wären zwei Commits, nämlich erstmal Testfall und dann die Implementierung, zumindest wenn man Test-Driven Development macht. Meistens war es irgendwie dann doch irgendwann andersrum. Und dann ist das Problem, man weiß nicht, welche Implementierung man gemacht hat auf dem ersten Blick. Und das zweite Problem war dann, er hat sich bei der Ticketnummer vertippt. War dann halt ein bisschen schwierig. Passiert, sollte nicht passieren. Vor allem, wenn man kein Review macht, dann ist es halt doof. Habt ihr noch Beispiele für schlechte Commit-Messages, die ich jetzt noch nicht genannt habe?
Ja, Frage direkt dazu.
Weil ja, oder Frage.
Lab zum Beispiel forciert das ja ziemlich, dass man sich ständig auf irgendwelche Issue-Nummern und Branch-Nummern und sonst was bezieht. Findest du das generell schlecht, weil das die Commit-Messages an ein Ticketsystem bindet? Nee,
man sollte schon die Ticketnummer reinschreiben. Man sollte aber auch eine, kommen wir gleich zu, wie es dann auszusehen hat. Ticketnummer sollte auch immer drinstehen. Sie sollte nur richtig sein. Man sollte nur nicht immer reinschreiben, nur noch Testfall und Implementierung reinstellen. Und ich komme gleich noch dazu, wie man das besser machen kann. Also Ticketnummer auf jeden Fall rein, das kann nicht schaden. Also Hinweis, dass das Problem ist, dass kein Mensch an die Ticketnummern denkt. Also in welchen Ja, genau, man weiß halt 3 Wochen später nicht mehr, was das ist. Und wenn man jetzt mal gucken will, okay, da war jetzt irgendwie ein Bug in der Implementierung von Client, wenn es irgendein Client-Server-Ding ist, dann muss man jetzt erstmal gucken, okay, welche Ticketnummer war das. Wenn dann direkt vorne steht, ist es Client oder ist es Server, dann ist es entsprechend einfacher. Komme ich gleich auch noch zu. Hat jemand noch schlechte Beispiele, Commit-Messages, die ich noch nicht genannt habe? Oder habe ich schon alle gesammelt? Merge-Remote, ja. Das ist auch gut. Kommen wir jetzt aber mal zu den guten Beispielen. Und zwar habe ich da mal das Git-Repository vom Git-Projekt angeguckt. Und ich hatte da mal irgendwie das Erstbeste, was ich mal gefunden habe, dann genommen. Wie man hier sieht, 3 Zeilen wurden entfernt und 6 Zeilen hinzugefügt. Und wenn man sich das so anguckt, dann ist ja dieser Teil ist letztendlich rausgeschoben worden und hierhin. Also das 11 müsste, glaube ich, so sein. Genau, der Teil, der drin hier drin ist, wurde dann halt rausgeschoben aus Gründen. So, jetzt ratet mal, wie lang die Commit-Message ist dazu. Wer sagt 1 Zeile? Jetzt traut sich keiner mehr. Ein paar Leute. Wer sagt unter 10 Zeilen? Wer sagt unter 20 Zeilen? Wer sagt unter 50 Zeilen oder bis zu 50? Wer sagt 80 Zeilen? Die Message waren 73 Zeilen. Und die sah auch so aus. Das war jetzt nur, habe ich jetzt mal gekürzt. Muss man sich jetzt nicht im Detail angucken, aber das komme ich jetzt zu. Und zwar als erstes eine Überschrift als Zusammenfassung. Kurz beschreiben, was wurde gemacht, wenn man irgendwas implementiert hat zum Beispiel oder irgendwas gefixt hat. So, weil wenn man sich das Git-Log anguckt mit 1 Zeile nur, Moment, können wir mal gucken. Das war ja das Repo für die Masterarbeit gewesen bei mir. Mal gucken, ob ich es bereue gleich. Git-Log-OneLine. Und ich habe meistens nur 1 Zeile geschrieben und habe teilweise dann halt irgendwie Evaluation, weil was evaluiert wurde oder was in Ansible gemacht wurde und habe dann halt entsprechend hinterher noch was hingeschrieben. In 1 Zeile sieht man dann ungefähr, was ich gemacht habe. Wenn man das aber genauer reingucken möchte, müsste man dann halt entsprechend gucken, was steht denn in den Zeilen dahinter drin. Deswegen eine kurze Überschrift als Zusammenfassung. Dann, wo wurde die Änderung eingeführt und warum? Das Problem ist, wenn man sich die Änderung anguckt, also wenn man sich den Commit anguckt, dann sieht man ja das Diff. Das Diff zeigt aber nur den Endzustand an, nicht irgendwelche Gedanken, die man sich gemacht hat. Weil das war ja auch das Beispiel von vorhin mit dem Debian Project Lead und dem Tweet, den ich da reingepackt habe, wo man dann 4 Stunden was hat und dann halt nur ein Einzahler ist. Und wenn man das einfach so guckt, dann sieht das aus wie, war ja was Einfaches, war es aber nicht unbedingt. Und wenn man dann guckt, okay, wo wurde die initiale Änderung eingeführt und warum wurde diese eingeführt, dann zeigt das auch, warum dies geändert werden musste. Also warum war es vorher kaputt? Und zusätzlich, genau, warum fiel der Fehler nicht vorher auf? Und das ist halt immer so die Sache, okay, ich habe jetzt was gefixt. Und wenn man sich die Änderung anguckt, dann sieht man zwar, okay, es wurde was korrigiert, man weiß aber nicht, warum fiel das nicht vorher auf. Das redet man zwar manchmal. Ich glaube, viele kennen das, die reden das dann mit den Kollegen so, das hätte ja viel früher auffallen müssen, aber schreiben das nie in die Commit-Message rein. Wenn man sich ein halbes Jahr später nochmal das anguckt oder ein paar oder 3 Stunden später, dann weiß man das teilweise nicht mehr und dann ist es wieder praktisch, da drin zu stehen zu haben. Weil was ich zum Beispiel hatte, ist neulich in dem Sys-Admin-Team, da stand dann irgendwie lang gleich C drin, weil irgendeine Variable gesetzt wurde. Und dann meint der Kollege so, okay, da wurde eine Änderung gemacht, wir wissen aber nicht warum. Irgendeinen guten Grund müsste es damals gegeben haben, jetzt ist es aber falsch. Oder funktioniert nicht richtig. Und dann stellt sich halt immer die Frage, okay, warum, wieso, weshalb? Und deswegen ist es immer praktisch, das da reinzuschreiben. Eins vorweg, ich habe noch nie so viele Zeilen in einer Commit-Message geschrieben. Aber ich bin jetzt auch nicht so der große Entwickler. Und was halt auch der Punkt ist, manchmal diskutiert man naja dann beim Entwickeln, was denn mögliche Fixes für einen Fehler sind. Und das in die Commit-Message zu schreiben, kann auch durchaus hilfreich sein. Das Ganze ist immer noch das Beispiel für die Commit-Message im Git-Projekt. Und da steht halt in diesen 73 Zeilen halt all das drin, was ich hier aufgelistet habe. Ich muss mal gucken, ob noch was kommt. Genau, wer hat das Review dann abgesegnet, steht da teilweise auch noch drin. Und damit wird halt eben klar, wofür das gebraucht wurde. Ich gehe mal kurz nochmal zurück. Genau, hier sieht man entsprechend die Überschrift und ich kenne jetzt den C-Code von Git nicht wirklich. Ich habe aber die Commit-Message durchgelesen und wusste so ganz grob, worum es geht. Und das zeigt eigentlich, wenn ich in ein Projekt reingucke und die Commit-Messages angucke und verstehe, worum es in den Commit ungefähr geht, dann ist es schon ein guter Indikator dafür, dass es ein guter Commit-Message ist und ein guter Commit auch ist. Und genau, eine kurze Überschrift. Hier halt immer irgendwie, um welchen Teil geht das irgendwie. Man hat ja meistens irgendwelche Module und dann halt irgendwas gefixt worden ist. Genau, hier steht jetzt, ja, wurde so ein If-Else-Konstrukt genutzt und das funktioniert. Bis auf ein paar Punkte und das war zu dem Zeitpunkt in Ordnung, in diesem Commit, aber später in einem anderen Commit wurde was Neues hinzugefügt, was das Ganze halt nicht mehr so wartbar gemacht hat. Und deswegen muss da dann auch irgendwie was gemacht werden und das ist eben das Ganze, was da drin steht. Und das zeigt dann, ist dann relativ einfach, dann nachzuvollziehen, was denn da los ist und was man da gemacht hat. So. Warum der Aufwand eben, warum wurde das gemacht, warum war es vorher defekt, warum fiel es vorher nicht auf? Und was hat sich der Autor dabei gedacht? Und das macht das Ganze hinterher einfacher, wenn man dann zu einem Problem kommt und das dann einfacher lösen kann. Ich hatte vorhin schon mal kurz erwähnt, also auch weil da der Hinweis kam von wegen, der Commit sollte immer kompilierbar sein. Kennt jeder die Funktion bei Git, Git Bisect? Oder wer kennt es nicht? Viele. Dazu könnte ich jetzt einen anderen Vortrag von mir empfehlen. Also Git Bisect ist eine Funktion, wo man eine binäre Suche zwischen zwei Commits machen kann, um auf Fehlern im Code zu suchen. Weil ich hatte das mal auf der Arbeit gehabt. Ich hatte dann irgendwie Version 1.1 und Version 1.2. Und in 1.1 war irgendwie so ein Performance-Problem drin, war kein Performance-Problem drin und bei Version 1.2 schon. Und ich wusste, irgendwo in der Zwischenzeit ist ein Fehler gekommen. Wir haben gedebuggt wie die Teufel und haben es nicht gefunden. Und dann bin ich halt hingegangen und habe den Commit in der Mitte genommen und geguckt, okay, ist jetzt da, also einfache binäre Suche, ist jetzt in der Mitte da, ist das jetzt, war da schon der Fehler drin oder nicht? Und entsprechend dann jeweils halbiert die Commits und dann geguckt, ist der Fehler da und nicht? Und dann habe ich genau den Commit gefunden, wo der Fehler eingeführt wurde. Das war irgend so ein C++-Code, wo dann irgendwas steht, es wurde irgendwas optimiert. Genau ein Gegenteil war der Fall. Das konnte man aber durch Debuggen nicht so wirklich entdecken. Dazu sind, das kann man alles automatisiert machen. Man schreibt ein Skript, kompilieren, Tests ausführen und gucken, ob es auftritt. Und dann kann man theoretisch Kaffee trinken gehen. Machen einige täglich, andere nicht. Also ich meine jetzt nicht das Kaffee trinken, sondern Fehler finden. Und da ist es dann halt hilfreich, einen Commit zu haben, der a. klein ist und b. eine gute Commit-Message hat, weil da konnte man zum Beispiel sehen, okay, stand das nur eine Zeile drin, aber steht, dass irgendwas optimiert wurde. Man wusste jetzt aber nicht, warum wurde das optimiert, was dann doch keine Optimierung war. Und dann war es halt relativ einfach, diesen Commit halt eben wieder rückgängig zu machen und dann war der Fehler wieder raus. Das hat mich aber halt 2 Tage gekostet, das Ganze zu debuggen. Und deswegen ist es halt immer sinnvoll reinzuschreiben, was war das jetzt und warum war das und warum hat man das Ganze gemacht. Deswegen 7 Regeln für eine gute Commit-Message. Zum ersten Mal separater Betreff, mit Leerzeile vom Body getrennt, also erstmal immer diese Überschrift. Den Betreff auch auf 50 Zeichen begrenzen. Warum 50 Zeichen? Das liegt eigentlich mehr daran, dass bei GitLab und GitHub wird es immer auf 50 Zeichen reduziert. Wenn man Commit-Messages in Vim schreibt, dann wird zumindest bei mir, wird es auch farbig dargestellt, bis wo die 50 Zeichen zu Ende sind. Und ansonsten ist dann im GitLab oder GitHub wird das dann immer Punkt, Punkt, Punkt abgekürzt. Das macht das Ganze ein bisschen anstrengender zu lesen. Und warum habe ich das 2-mal drin? Ne? Okay. Genau. Sagen wir mal, es ist wichtig. Beginne den Betreff mit einem Großbuchstaben, ist auch in Ordnung. Genau, beende den Betreff nicht mit einem Punkt, sondern so eine Kleinigkeit. Nutze den Imperativ, das wäre dann entsprechend fix this or that und nicht fixed. Also nicht die Vergangenheitsform nehmen, weil man geht halt irgendwie von aus, this commits, also dieser Commit korrigiert dies oder jenes. Und entsprechend dann halt den Imperativ. Und den Body auf 72 Zeilen. Das ist so ein bisschen wie 80 Zeilen im Editor, nur mit 72. Das hat auch wieder die Begrenzung für GitLab bzw. GitHub, so wenn man sich das online anguckt, den Vorteil. Und genau, den Body verwenden, um erklären, was, warum, wie nötig war. Das hatte ich ja gerade das Beispiel und das waren die 7 Regeln in 9 Regeln. Ich glaube, da bin ich im Vim ausgerutscht. Genau. Das Ganze hat einen Nachteil, das ist ziemlich zeitaufwendig und lästig. Und ob es auch wirklich jemanden nutzt, ist halt immer fraglich, weil manchmal kommt man gar nicht wieder auf den Punkt, dass man alte Historien anguckt. Wer guckt denn regelmäßig alte Commits an? Und wie oft habt ihr euch geärgert, dass irgendwas nicht so toll war? Hat jemand von euch überhaupt die Hand runtergenommen? Gut. Ich ärgere mich auch ständig. Und dann ärgere ich mich, dass ich das war. Gibt natürlich auch Vorteile. Git Blame. Ich gucke immer Git Blame. Wer hat denn diese Zeile verbrochen? Guck mal die Commit-ID. Nimm die Commit-ID da raus. Git Blame kennt jeder? Wer kennt nicht Git Blame? Oh Gott. Jetzt muss ich mal in ein Repo gehen, wo nicht nur ich was gemacht habe. Bitte? Bitte?
Das geht mit einem Autor auch.
Ja, aber es sieht ein bisschen schöner, wenn andere Namen stehen. Das ist nicht mein Repo, deswegen gucke ich da mal. Mach mal Git Blame. Ups. Ja, Einzahler ist natürlich ein gutes Beispiel. Genau. Ja, gut, das. Ja, genau, hier. Das ist jetzt auch irgendwie ein Code von irgendeinem Repo, was ich mal geklont habe. Entsprechend sehe ich jetzt hier die Commit-ID. Ich sehe dann pro. Das ist letztendlich, macht dann so eine Art Editor auf quasi, also ein Less und zeigt dann halt entsprechend die pro Zeile. Rechts sieht man den Code und welche Zeilennummer das ist. Sieht man dann halt links die Commit-ID, wer den Commit gemacht hat, wann das gemacht wurde und kann sich dann diese Commit-ID raussuchen und dann halt eben geblockt machen auf die ID und sieht dann halt irgendwie, was da gemacht wurde. Und ich mache das auch ständig und komme dann immer auf meine Sachen und denke dann so, ich hätte es lieber nicht machen sollen. Genau, das ist Git Blame. Also immer wenn ihr denkt, wer hat diese Zeile verbrochen, nutzt Git Blame, um rauszufinden, dass ihr das wart. Und genau da braucht ihr dann entsprechend halt ordentliche Commit-Messages, weil ihr dann nachvollziehen könnt, was habt ihr da verbrochen oder warum. Also ihr dankt euch später dann vielleicht auch noch dazu. Nur, genau, und es gibt nicht unbedingt eine Notwendigkeit, die Historie komplett zu überblicken. Das war's eigentlich auch schon. Gibt es Fragen? Ja?
Ja, gut.
Ja.
Im Prinzip 2 bis 3 Fragen. Die erste ist Thema Git Squash. Ich habe schon öfter von Leuten gehört, die generell Commits squashen, die auch schon gepusht wurden. Und das bringt immer ein ziemliches Durcheinander. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich auch Leute, die ganze Branches kategorisch immer auf einen Commit zusammen squashen.
Ja.
Und dann pushen. Das wäre so die erste Frage. Wie hältst du es damit? Und die andere vielleicht gleich anschließend hat weniger mit Committen, aber auch mit nachvollziehbaren Historien zu tun. Es gibt so diese Merge-Schule versus Rebase-Schule.
Mhm.
Da kriege ich auch immer so gemischte Meinungen. Also das sind beide Fragen, Squashen und Merchen versus Rebase.
Genau, also erstmal vorweg, ihr könnt auch irgendwelche anderen Git-Fragen stellen. Ja, ich kenne mich da ein bisschen mit aus. Die erste Frage war, dass einige Leute dann halt nach einem Branch komplett, also die Commits dann halt irgendwie 10 Commits gemacht haben, die dann zusammen squashen und dann mergen, indem die dann das in den Master Branch oder in den anderen Branch packen. Gehört verboten. ich hatte das auch bei einem anderen Team, bei derselben Firma, hatte ich das dann auch irgendwie gesehen. Das hatten dann auch welche gemacht, die haben dann schön ein Review gemacht. Ich gehe jetzt immer von, man macht ein Review aus, einen neuen Branch, da hat man seine Commits gemacht und dann macht man ein Code-Review. Und dann hat man ja gerade die schöne Historie, wo man dann halt sehen kann, was haben die Personen gemacht. Und diese Historie kann man dann auch entsprechend zusammen mergen, weil man dann sonst ist das hinterher wieder weg. Ich habe ja das Git Bisect vorhin erzählt, dass es dann ja wieder, dass er über die Commits geht. Und wenn man dann am Ende ein 2000 Zeilen Diff hat, weil man dann aus einem Merge Request oder Pull Request einen Commit gemacht hat, dann hat man die nachvollziehbare Git-Historie halt nicht mehr. Dann ist es dann vielleicht beim Review nachvollziehbar, aber halt nicht mehr hinterher. Und das ist dann irgendwie, die Nachteile werden dann nur noch reingemacht. Und deswegen finde ich das nicht sinnvoll. So, das Zweite, wann sollte man rebasen und wann sollte man das mergen? Also ich mache das immer so bei Feature Branches, mache ich immer ein Rebase, wenn ich die Änderung aus dem Master Branch haben möchte, sodass dann in diesem Feature Branch immer nur diese Commits da sind, die für den Branch auch relevant sind und keine irgendwelche Merge Commits drin sind, weil die helfen dann auch zum Review nicht weiter. Und nach dem Master Branch, das ist Geschmackssache, für mich, mir ist das egal, ob es letztendlich ein Rebase oder gemerged wird, Hauptsache die Änderungen sind drin. Genau. Beantwortet die Frage? Mhm. Gut. Noch ein?
Ich möchte erstmal sagen, hat mir gut gefallen, aber eine Sache würde ich ein anderes Kriterium nehmen. Nämlich, wenn ich jetzt am Projekt alleine arbeite oder ob ich zu mehreren arbeite, ist eigentlich nicht entscheidend, ob ich bei einem Git-Messe schlafen kann, sondern für mich ist eigentlich entscheidend, ist das Projekt, steht ein allgemeines Interesse und ich kann ja auch mal krank werden, wenn ich Pech habe. Und das, dann bin ich darauf angewiesen, dass jemand anders vielleicht weiterführt. Und wenn ich dann eben da rumgeäst habe bei den Messages, dann das macht das dem anderen unheimlich schwer, da reinzukommen. Und deshalb, das wäre für mich eigentlich das Kriterium.
Ja.
Ist das was, was
Also der Hinweis war, dass es, wenn man allein an einem Projekt arbeitet, das kann ja egal sein. Wie ich ja ein bisschen noch mich selbst lustig gemacht habe, komme ich ja selbst auf so Änderungen, wo ich dann nicht mehr weiß, worum es geht. Ich meine jetzt mit Projekten, wo man nur selbst dran arbeitet, die auch wirklich nur für einen selbst sind. Weil wenn ich hier irgendwie an meinen Quellcode der Folien zum Beispiel, schreibe ich halt in LaTeX und da bin auch wirklich nur ich drin. Das ist für die Allgemeinheit nicht interessant. Und das meinte ich damit mit für sich allein, wenn man das in der Firma macht, aber trotzdem alleine dran arbeitet oder halt irgendwie ein Open-Source-Projekt hat, was man auf GitHub stellt oder sowas, wo man dann trotzdem allein arbeitet, aber trotzdem andere da eventuell drauf gucken, dann sollte man zumindest schon eher darauf aufpassen, ordentliche Commits und Commit-Messages zu schreiben. Also ich stimme da genau überein, ja. Ja. Eigentlich da hinten.
Ja. Kann ich ja schon mal üben, damit ich das nachher im Büro schon mache.
Ja.
Also kann ich das eigentlich genau gut sein lassen. Kann ich lieber gleich.
Ja, also ich gucke halt schon auch immer, dass ich möglichst sinnvolle Commit-Messages schreibe, aber nicht unbedingt solche 70-Zeilen-Commits.
Selbst ist irgendwann ja auch in der Lage, muss man in der Lage sein, was habe ich Anfang des Monats gemacht?
Sollte man, ja. Die Realität sagt meistens was anderes, zumindest bei mir. So, hier vorne noch. Ja, stimme ich voll überein. Also immer, wenn geht, möglichst mindestens ein oder zwei Zeilen halt zu schreiben. Vor allem bei komplexen Sachen, wo man lange dran gesessen hat. Eine Sache, die ich halt hatte, ist, die auch manchmal so als Frage kommt, ist, also den Vortrag hatte ich schon mal bei Open Rhein-Ruhr in Oberhausen mal gemacht. Da war aber der Fehler mit den drei Dingen noch nicht drin. Also der ist wohl gestern aufgetaucht. Da war es dann entsprechend... Da hatte ich dann halt gesagt, das hatte ich bisher jetzt vergessen reinzubringen, die Commit-Messages auf Englisch zu schreiben, weil meistens der Code ja auch Englisch ist. Dann ist es immer einfacher, dann auf Englisch zu schreiben. Allein aus dem Grund, ich meine, gut, hier sind wir eh bei einer Open-Source-Konferenz, wo auch viele internationale Leute an Projekten zusammenarbeiten, da ist das klar. Da war halt einer, der dann halt gesagt hat, ja, Wir sind ja in Deutschland, wir können auch deutsche Commit-Messages schreiben, kann ja nicht jeder Englisch. Wo ich dann halt eben auch bin, so, nee, lieber doch Englisch. Vor allem als Informatiker sollte man dann doch schon die Grundlagen Englisch können, um ein paar Zeilen in einer Commit-Message zu schreiben, wenn man entsprechend auch die Commit, wenn man auch eben das Ganze programmiert. Ja. Ja. Yeah. Yeah, genau. Also der Hinweis war, dass es bei diversen, ich glaube, das war irgendwas mit Krankenkasse, war das, ne? Irgendwelche Wörter gibt, die es halt nur auf Deutsch gibt, wo es dann anstrengend ist, wenn man das dann auf Englisch hat. Ja, es gibt immer irgendwelche Ausnahmen, wo es sich anbietet, dann eben auf Deutsch dann zu schreiben. Ich meine, ein Kollege hier meinte auch gestern, der hatte irgendeinen Prof mal früher gehabt, bei dem konnte man seine Prüfung auf Deutsch oder Englisch schreiben. Da stand aber, wenn man es auf Deutsch schreibt, dann soll man auch deutsche Begriffe verwenden. Und da war dann der CPU dann entsprechend eine zentrale Prozessoreinheit an der CPE. Und sowas will man dann natürlich auch vermeiden. Genau. So, noch was? Also die Frage war, wann fängt man am besten an, sinnvolle Commit-Messages zu schreiben? Da stehe ich auch mal vor und denke dann so, also was ich immer mache, der allererste Commit ist, habe ich immer Initial Commit, war initialer Commit, mit minus minus allow empty, dann ist es komplett leerer Commit, weil was man aufpassen sollte, ist, man kann zwar die ganze Historie nachträglich verändern, aber falls man dann irgendwie dann doch man kann alle Commits nachträglich verändern, außer den allerersten, falls man dann doch mal irgendwie ein Passwort da drin stehen hat oder irgendwie sowas, dann kriegt man das da nicht mehr rausgefriemelt. Deswegen mache ich das immer so, habe ich mir einfach daran angewöhnt. Schwierig zu sagen, es kommt immer darauf an. Also beim Anfang ist es immer schwierig, weil man dann eh erstmal die 200, 300 Zeilen Code schreiben muss, damit es irgendwie sinnvoll ist. Muss man für sich halt rausfinden. Da habe ich jetzt auch keine Lösung. Ja. Da. Genau da. Da ist auch der Fehler von vorhin nicht drin. Ja.
Also, es gab auch noch eine andere Zeit bei mir, wo ich sehr intensiv mitgearbeitet habe. Und da habe ich mir dann klar gemacht, wenn ich dann eine Commit-Message schreiben sollte, also zwei Dinge habe ich mir klar gemacht. Das eine ist, wie lange habe ich daran gesessen, diesen Code zu schreiben, den ich committen möchte? Und wie viel spare ich wirklich daran jetzt an der Commit-Message, wenn ich sie kurz halte? Das ist einfach absurd.
Ja.
Also es ist niemals so, dass ich mal einen Fit schreibe, der unter ein, zwei Minuten dauert.
Ja.
Und teilweise arbeite ich Stunden dran und dann spare ich an einer 2-Minuten-Commit-Message,
ja.
Selbst wenn es 5 Minuten sind. Also ich denke da gar nicht mehr drüber nach, ich schreibe es einfach und fertig.
Richtig.
Und das andere ist, ich weiß gar nicht, ob ich das im Zusammenhang mit Hickmann gehört, aber ich glaube, dass das eine Geschichte ist, die man erzählt.
Ja.
So die Geschichte zu dem Produkt, wie es aktuell ist.
Ja.
Zu dem Fertigen, weil es geht ja noch weiter.
Ja.
Und das ist dann schön, sich die Git-History anzuschauen, auch mal so drüber zu sinnieren. Ach, die habe ich vor ein, zwei Jahren noch gut geschrieben, zum Beispiel. Also es geht ja nicht nur um die Fix, sondern auch so, man produziert etwas. Warum
ja.
Man stolz darauf sein, auf das, was man macht. Und man sagt, das ist meine Geschichte, das ist die Story zu dem aktuellen Produkt.
Ja, und wenn das also der Hinweis war, das erste, habe ich jetzt wieder vergessen, das zweite war, dass man ja auch eine Geschichte dadurch erzählt. Das ist auch in dem Sinne natürlich auch gut, weil man dann entsprechend nachvollziehen kann, welche Gedankengänge hatte ich damals verfolgt, die man jetzt halt entsprechend nicht mehr hat, über die Zeit. Und meistens ist ja der zeitliche Kontext, wie die Funktion gerade war, dann doch relativ relevant. So, ich. Genau. So, ja, wir sind, glaube ich, auch mit der Zeit ziemlich durch. Also, vielen Dank.